Stell dir vor, du bist Unternehmer, dein Team läuft, die Auftragslage stimmt und dann, aus dem Nichts, bittet dich einer deiner besten Mitarbeiter um einen Aufhebungsvertrag. Nicht wegen des Geldes, nicht wegen der Arbeit, sondern weil das Verhältnis zu seiner Führungskraft so zerrüttet ist, dass er lieber geht, als noch einen Tag länger zu bleiben. Klingt dramatisch, ist es auch. Und das passiert gerade jetzt in einem Unternehmen aus meinem Netzwerk. Ich hatte in der letzten Woche gleich zwei solcher Gespräche. Eine Unternehmerin hat mir erzählt, wie sie mit ihrem Auszubildenden aneinander geraten ist. Und ein anderer Unternehmer hat mich um Rat gebeten, weil es zwischen zwei Führungskräften in seinem Betrieb so richtig kriselt. Der Mitarbeiter will raus, die Führungskraft hat sein Teammitglied verloren und der Chef, der darf jetzt Instabilität managen, Rekrutierungskosten stemmen und sich fragen, wie das alles so weit kommen konnte. Unterm Strich, alle haben ein Problem. Naja, außer vielleicht den Anwälten, die das nachher ausfechten dürfen. Und weißt du, was mich dabei am meisten beschäftigt? Viele dieser Konflikte wären vermeidbar gewesen. Mit dem richtigen Wissen, den richtigen Werkzeugen und manchmal einfach mit einem ehrlichen Gespräch zur richtigen Zeit. Genau darum geht's heute. Konflikte im Unternehmen. Was sie sind, warum sie entstehen, wie man sie löst und vor allem, wie man es gar nicht so weit kommen lässt. Gerade in Nachfolgesituationen ist das ein Thema, das ich nicht oft genug ansprechen kann. Also bleibt dran, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast. Dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup. Ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster. Und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Bevor wir in die Praxis gehen, lass mich kurz den Rahmen setzen, den theoretischen Rahmen, also gewisse Grundlagen, denn ich glaube, es hilft, wenn wir alle vom Gleichen reden. In der Wissenschaft sind Konflikte ziemlich präzise definiert. Die Herren De Droy und Gelfand fanden im Jahr 2008 folgende Formulierung treffend. Ein Konflikt beginnt dann, wenn ein Individuum oder eine Gruppe wahrnimmt, dass es Unterschiede oder Gegensätze zu einer anderen Person oder Gruppe gibt, bei Ressourcen, Überzeugungen, Werten oder Praktiken, die einem wichtig sind. Und Kenneth Thomas hat noch etwas früher, im Jahr 1992, das Ganze etwas knapper auf den Punkt gebracht. Konflikt beginnt, wenn jemand das Gefühl hat, dass der andere etwas beeinträchtigt oder beeinträchtigen wird, was ihm wichtig ist. Und was mich an diesen Definitionen fasziniert und was für dich auch schon das erste Highlight sein kann, es geht dabei, wenn du gut zugehört hast, um die Wahrnehmung. Eine Person oder eine Gruppe nimmt wahr, dass es Unterschiede gibt. Oder der Konflikt beginnt, wenn jemand das Gefühl hat, dass andere ihn beeinträchtigen. Also es geht um Wahrnehmung und nicht nur um objektive Fakten. Und ja, zwei Menschen können ja dieselbe Situation völlig unterschiedlich erleben. Und schon ist der Konflikt da. Und das ist einerseits die gute und gleichzeitig auch die schlechte Nachricht. Gut, weil Wahrnehmungen sind veränderbar. Schlecht, weil man dafür erstmal ins Gespräch miteinander kommen muss. Bevor ich gleich über die Arten von Konflikten rede, möchte ich gerne das Thema Konflikt aber auch nochmal abgrenzen. Das ist nämlich sehr wichtig. Nicht alles, was sich schlimm anfühlt, ist ein Konflikt im wissenschaftlichen Sinne. Also körperliche Gewalt, Sabotage, Mobbing, sexuelle Belästigung. Das sind Verhaltensweisen mit Schädigungsabsicht. Das ist eine andere Kategorie, die andere Maßnahmen erfordert. Wir reden also nicht über schädigendes Verhalten oder mutwillige Zerstörung, sondern heute reden wir über Konflikte, bei denen es noch um echte Interessen, Werte oder Missverständnisse geht. Ja, und es ist gerade schon angeklungen, es gibt verschiedene Arten von Konflikten. Nicht alle Konflikte sind gleich und das ist auch deshalb wichtig, weil das Teil der Lösung ist. Ganz logisch gibt es da zum Beispiel die Ressourcenkonflikte. Die entstehen, wenn es um begrenzte Mittel geht. Also, wer bekommt die technische Zeichnerin für sein nächstes Projekt? Wer darf zuerst mit dem Chef sprechen? Wer kriegt das größere Budget? Das klingt alles banal, aber das sind halt auch genau die Themen, die in vielen Unternehmen vor sich hinschwelen. manchmal still und manchmal kommt es dann an die Oberfläche. Also wir haben ja immer irgendwie begrenzte Ressourcen und ja, meistens geht es halt um die Ressource Geld, häufig in Zeiten von Fachkräftemangel um die Ressource Mitarbeiter. Ne, das ist völlig normal. Wir haben halt nicht unendliche Ressourcen und deshalb ist es völlig normal, dass man darüber in Konflikte gerät. Es gibt aber auch Interessenskonflikte, das ist die zweite Gruppe. Da geht es darum, wenn Leute unterschiedliche Interessen verfolgen und das kennt jeder, der schon mal einen Einkäufer, einen Techniker und einen Vertriebler gleichzeitig in einem Raum hatte. Also wenn du irgendwo im technischen Vertrieb bist, dann kennst du das, bei großen Konzernen darfst du dann irgendwann beim Einkauf antanzen und dein Angebot mit dem verhandeln, der versucht natürlich das Maximum an Nachlass und Zahlungsbedingungen rauszuholen und manchmal hast du vielleicht auch noch einen Techniker an deiner Seite, der will natürlich möglichst hohe Qualität liefern und freut sich, wenn das Projekt technisch anspruchsvoll ist und wenn du der Vertriebler bist, dann willst du ja einfach schnell den Deal abschließen und alle haben ja recht, also der Einkäufer macht seinen Job, der Techniker macht seinen Job, der Vertriebler macht seinen Job, alle haben recht, aber ihre Interessen beißen sich. Das ist übrigens auch der Fall, wenn du zum Beispiel als externer Nachfolger ein Unternehmen übernehmen willst. Natürlich hat der Verkäufer das Interesse, möglichst viel Ertrag mit seinem Unternehmen oder aus dem Unternehmensverkauf herauszuziehen. Und du hast natürlich das Interesse, möglichst wenig dafür zu bezahlen. Das ist also ganz normal, ein normaler Interessenkonflikt zwischen Käufer und Verkäufer. Ja, dann gibt's noch die Beziehungskonflikte und die sind oft die hartnäckigsten. Also nicht nur in deiner Beziehung zu Hause, sondern auch im Unternehmen. Hier geht's nämlich um unvereinbare Werte, also unterschiedliche Kommunikationsstile, persönliche Antipathien. Und ganz häufig kommt halt das Beispiel, wie auch bei der Unternehmerin, die mit ihrem Auszubildenden aneinander geraten war, wenn natürlich Generation Z auf Babyboomer-Jahrgänge trifft, ja, dann geht's um unterschiedliche Vorstellungen von Arbeit, von Loyalität, Erwartungen von Feedback, Work-Life-Balance. Und das ist nicht ein Generationenproblem per se. Da habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht in diesem Podcast, wie Unternehmen, wie verschiedene Generationen gut zusammenarbeiten können. Aber diese Beziehungskonflikte brauchen Bewusstsein und Brücken, damit man gemeinsam darüber kommt. Ja, und dann gibt's noch Aufgabenkonflikte. Das können entweder inhaltliche Aufgabenkonflikte sein, also haben wir die Aufgabe überhaupt richtig verstanden, aber auch prozessbezogene Aufgabenkonflikte, also wie gehen wir das jetzt an? Also, wenn das Ziel ist, wir möchten die Rechnung, die wir gestellt haben, möglichst bald von unseren Kunden bezahlt haben, rufen wir dann den Kunden freundlich an, schicken wir ihm eine Mahnung oder schicken wir ihm sofort den Gerichtsvollzieher. Klingt jetzt erstmal ziemlich banal, aber ich habe erlebt, wie genau unterschiedliche Herangehensweise an dieses Thema zu Konflikten im Team führt. Eine unterschiedliche wahrgenommen, wir haben die Aufgabe, wir müssen das Geld aus unseren Rechnungen aufs Konto bekommen. Aber der eine sagt, nein, ich rufe den nochmal an. Und der nächste sagt, bist du bescheuert, der hat jetzt 6 Wochen Zeit gehabt, der soll jetzt gefälligst zahlen und sonst gibt es Konsequenzen. Ne? Und also heißt, alle wollen irgendwie die gleiche Aufgabe erfüllen, aber eben auf einem unterschiedlichen Weg oder auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und das kann auch zu Konflikten führen. So, und diese 4 Oberkategorien von Konflikten, also Ressourcenkonflikte, Interessenkonflikte, Beziehungskonflikte und Aufgabenkonflikte, die solltest du im Hinterkopf haben, denn je früher du weißt, welche Art von Konflikt vorliegt, umso gezielter kannst du natürlich darauf reagieren. Ja, und dann gibt's natürlich jetzt diverse Studien, die sagen, wie viel Zeit Führungskräfte mit Konfliktbewältigung verbringen. Und ja, es gibt da irgendwo eine Studie, die sagt, bis zu 30% ihrer Arbeitszeit werden von Managern mit Konflikten aufgebracht. Das ist also ein Drittel der Woche. Und stell dir mal vor, was man mit dieser Zeit anfangen könnte, wenn Konflikte gar nicht erst eskalieren würden. Und dann merkst du schon, Konfliktprävention lohnt sich. Also ich bin ein großer Freund von Prävention, nicht nur, wenn es um Arbeitssicherheit geht, weil ich gelernt habe, dass die Kosten eines eskalierenden Konflikts fast immer höher sind, als wenn man vorher in die Vorbeugung investiert hätte. Wenn man sich anguckt, wie es um Teams-Performance bestellt ist, dann gibt es da auch ein sehr einheitliches Bild. Mitarbeiterteams, die wenig ungelöste Konflikte haben, haben eine höhere Arbeitszufriedenheit, haben mehr Vertrauen untereinander, haben eine stärkere Bindung ans Unternehmen und schlicht eine bessere Leistung. Das heißt, da kommt mehr Output hinten raus für dich und dein Unternehmen, als wenn die nur mit sich beschäftigt sind. Und das ist ja keine Überraschung, ja? Aber das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. Und auch das sollst du im Hinterkopf haben, wenn du das nächste Mal über einen Konflikt in deinem Team stolperst und dich dabei erwischt, wie du das schwierige Gespräch dem Mitarbeiter, der eigentlich jetzt ein Feedback brauchen würde, doch aus dem Weg gehst und doch nochmal versuchst, es auszusitzen. Nee, das hilft nicht. Ja, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was kann ich denn überhaupt tun, damit Konflikte überhaupt gar nicht erst eskalieren? Grundsätzlich ist ja gute Kommunikation immer das Fundament. Das heißt, Ich-Botschaften statt Du-Botschaften, Empathie zeigen, sachlich bleiben. Das klingt jetzt alles nach Kommunikationstraining aus den 90ern, aber ja, das kann man sich ziemlich gut vorstellen. Diese Du-Botschaften, du hast das falsch gemacht, ja, da muss der andere ja in die Verteidigung gehen, als wenn er sagt, wenn man sagt, oh, ich habe das irgendwie jetzt anders erwartet und ich würde irgendwie verstehen, was da passiert ist. Kannst du mir das erklären? Ja, das ist eigentlich die gleiche Botschaft, aber die Reaktion des Gegenübers wird eine ganz andere sein, wenn man das eben nett und empathisch verpackt. Das darf trotzdem knackig auf den Punkt. Also nett heißt jetzt nicht die Botschaft weichspülen, aber die Formulierung machen einen Unterschied, wie der andere reagiert. Ja, und was für mich neben diesen klassischen Kommunikationsbasics auch noch wichtig ist, sind regelmäßige 1-zu-1-Gespräche. Also nicht nur einmal im Jahr irgendein Feedbackgespräch, vielleicht noch mit einem Vorgesetzten, den man das ganze Jahr kaum gesehen hat und dann geht es am Ende auch noch darüber, wie viel Bonus kriegst du denn für das Jahr. Nee, das meine ich nicht. Ich meinte ernst gemeinte regelmäßige Gespräche, also klassische monatliche One-on-Ones, nicht als Kontrollinstrument, sondern als Frühwarnsystem. Weil wenn du regelmäßig mit deinen Mitarbeitern sprichst, siehst du die Konflikte kommen, und zwar bevor sie eskalieren. Du kannst also in dem One-on-One schon Missverständnisse aufklären. Ja, wie habt ihr das denn gemeint, als ihr das und das gesagt habt? Ja, dann kann ich das erklären, was ich damit gemeint habe. Ich kann auch Feedback geben und sagen, du, in der Situation habe ich das und das beobachtet. Ach, das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Ich bin mir da unsicher, was hast du damit bezweckt? Erklär es mir mal. Und wenn dann rauskommt, okay, das zahlt irgendwie nicht auf die Unternehmensziele ein, ja, dann muss man eben auch das Feedback geben, du, dann mach das beim nächsten Mal bitte anders. Gleichzeitig zeigst du mit einem regelmäßigen One-on-One natürlich auch, dass die Person dir wichtig ist. Dann finde ich ganz wichtig, klare Rollenzuweisungen und Prozessdefinitionen. Also ich habe das Thema Prozesse, da konnte man mich jahrelang mit jagen, das fand ich so unsexy. Aber das ist tatsächlich eine Lektion aus meiner eigenen Nachfolge. Je besser definiert ist, wer für was verantwortlich ist, wer was entscheidet, wie die Abläufe funktionieren, wo ich das Wissen finde, umso weniger Reibungsflächen gibt es. Weil wenn zwei Leute glauben, sie sind für dieselbe Entscheidung zuständig oder keiner sich zuständig fühlt, dann ist der Konflikt vorprogrammiert. Von daher lohnt es sich, in Rollen und Prozesse, in gute Strukturen Energie reinzustecken. Das sorgt für ganz viel Ruhe und eben es nimmt Konfliktpotenzial aus deinem Team. Ja, dann ist ja noch mein Lieblingsthema, wo man auch präventiv noch was gegen Konflikte machen kann, nämlich bei der Personalauswahl. Das unterschätzen ja viele. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie irgendeine Fachkompetenz oder hat der einen Führerschein oder die und die Schweißerprüfung oder was auch immer. Das ist wichtig, aber das ist nicht das Entscheidende. Ich spreche jetzt hier von gemeinsamen Werten. Wir haben mal einen Mitarbeiter gehabt, eine Führungskraft, der hat all seine Projekte richtig gut abgeliefert mit einer richtig tollen Profitmarge für uns. Leider passte er nicht ins Team. Der Rest vom Team, die haben, ich sag mal, im Rudel gejagt. Die haben sich gegenseitig geholfen. Die haben sich, ohne dass wir es machen müssen, bei der Urlaubsvertretung vorher abgesprochen. Die haben, wenn es irgendwo mal klemmte, ja, pass auf, du kriegst den Mitarbeiter von mir, dann geht das da bei dir schneller oder keine Ahnung was. Ich habe da noch eine Idee, ich kann dir helfen. Die haben also zusammen Probleme gelöst. Und dieser eine, der zwar für sich super Ergebnisse geliefert hat, war so ein bisschen der einsame Wolf. Der hat also nie richtig Anschluss an den Rest vom Team gefunden und hat für sich auch irgendwann die Konsequenz dazu gezogen, nee, ich passe hier nicht her. Das ist damals als sehr geräuschlos abgelaufen. Da ist auch nichts vorgefallen, weshalb man nachtragen sein müsste. Trotzdem durften wir halt nach einem Jahr die Stelle neu besetzen, weil wir eben unsere Werte da noch nicht definiert hatten und diese eben auch bei der Personalauswahl nicht mit in die Waagschale geworfen haben. Und wir haben bei uns im Unternehmen 6 Unternehmenswerte definiert und auch bei den Situationen, in denen wir uns von Mitarbeitern in den letzten Jahren getrennt haben, ging es nicht um das Fachliche. Es ging in der Regel immer darum, dass es ein Problem mit dem gemeinsamen Werteverständnis gab. Also Dinge, die man trotz mehrerer Gespräche auch mit zunehmender Intensität und Deutlichkeit nicht auflösen konnte. Und das ist jetzt was, wenn du jetzt relativ frisch in den Chefsessel als Nachfolger kommst oder kurz davor bist, aussitzen bringt nichts. Tu dir selber den Gefallen, wenn du Fehlverhalten wahrnimmst, wenn du irgendwas merkst, da knirscht es im Team, mach nicht die Augen zu. Geh ins Gespräch, das muss gar nicht erstmal böse sein. Versuch erstmal zu verstehen, was ist da los? Warum zoffen die sich? Wo ist das Thema? Aber aussitzen macht es nur schlimmer und vom Arbeitskrieg leider nachher auch teurer. Und auch wenn ich jetzt gar nicht vorhabe, hier permanent nur Mitarbeiter zu kündigen oder so, es drückt halt auf die Team-Performance, weil genau dann passiert, dass die anderen, ja, wenn der sich das rausnehmen darf, ja, dann mache ich hier auch nicht mehr. So, das sind genau die Dinge, die nachher auch auf die Arbeitszufriedenheit, auf die Arbeitsergebnisse drücken. Also wir gucken da mittlerweile sehr genau hin, ob die Werte, die wir definiert haben, von den Mitarbeitern gelebt werden. Wir geben denen auch natürlich Feedback. Wir machen regelmäßig One-on-Ones mit dem Großteil des Teams und bei den anderen werden wir es demnächst auch noch machen. Und da bekommt der Feedback. Du, bei dem und dem Wert hast du noch Luft nach oben. Können wir dir dabei helfen? Ach echt? So seht ihr mich? So sehe ich mich gar nicht. Ja, und schon bist du mitten im Gespräch. Ja, und zum Thema Personalauswahl, auch da gibt es natürlich Themen. Wenn du keine Konflikte im Unternehmen haben möchtest, dann solltest du mal dir angucken, das Thema dunkle Triade. Das klingt jetzt nach so einem Thriller, das ist aber sind so Themen aus der Persönlichkeitspsychologie. Das Thema Narzissmus hast du vielleicht schon mal gehört. Es gibt Machiavellismus, es gibt Psychopathien, also letztendlich, sage ich mal, nicht so sympathische Persönlichkeitseigenschaften. Und wenn du natürlich Führungskräfte mit solchen Persönlichkeitseigenschaften ins Unternehmen holst, kann es natürlich auch sein, dass du dadurch Sprengstoff in Form von Konflikten erntest. Also gute Personalauswahl hilft immer. Und ja, guck auch mal auf das Thema dunkle Triade, weil eben es ist belegt, dass Leute mit Narzissmus, mit Machiavellismus, mit Psychopathien überproportional häufig in Konflikte verwickelt sind. Ja, einfach, dass du es mal gehört hast. Gut, also so viel zur Prävention. Reden hilft immer. Gute Kommunikation, gute Organisation, das sind so die Sachen, die kannst du mitnehmen. Da hast du schon ganz viel erreicht. So, was machst du denn jetzt, wenn es trotzdem mal zum Konflikt kommt? Wenn da stehen welche, du kriegst mit, du guckst aus dem Fenster in deinem Büro und auf dem Hof schreien die sich an und stehen da Stirn an Stirn und es dampft und raucht schon und der eine holt gleich auch vielleicht sogar noch aus, um den anderen eine runterzuhauen. Nee, soweit kommt es natürlich unter gesitteten Menschen hoffentlich nicht. Was machst du dann? Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ich finde ganz griffig die KULT-Methode. K-U-L-T steht für Klärung, Ursachen, Lösung, Transfer. Und das ist also ein strukturiertes Vorgehen, mit dem man ein Konfliktgespräch führen kann. Also das heißt, du holst dir die Leute heran, die sagen, ey, ich habe da ein Thema, ich habe da Stress oder du, wo du es beobachtest und guckst erstmal K-Klärung. Was ist eigentlich das Problem? Wer ist hier dran beteiligt? Welche Positionen gibt es dazu? Und dann geht es weiter mit U, du hinterfragst die Ursachen. Warum ist es dazu gekommen? Geht es wirklich hier nur um Symptome oder gibt es Ursachen, die dahinter liegen? Wo ist der echte Kern dieses Konfliktes? Und manchmal liegt das viel, viel tiefer, als man denkt. So, und dann versucht ihr, oder vielleicht auch du als Führungskraft, erstmal für dich, L-Lösung, welche Lösungsansätze habe ich? Welche Optionen gibt es? Was ist realistisch? Und kriegen wir irgendwie einen Plan hin? Wie sehen die nächsten Schritte aus, damit der Konflikt sich wieder beruhigt? Und dann ist das Thema natürlich noch nicht zu Ende. Dann kommt noch T, der Transfer, nämlich das Umsetzen im Arbeitsalltag. Also das heißt, du darfst als Führungskraft, als Unternehmer, als Geschäftsführer da dranbleiben, bis die Schritte, die du oder die ihr euch überlegt habt, wirklich umgesetzt wurden. Dann ist der Konflikt geklärt. Ist sicherlich auch hilfreich, zeitversetzt nochmal nachzufragen bei den Leuten, die da aneinander geraten sind. Und wie geht's jetzt? Hat unser Gespräch was gebracht? ist schwer, wenn das schon auf der Ebene von persönlichen Verletzungen ist, dann wird man das wahrscheinlich nicht mehr gut lösen können. Aber wie gesagt, Kult, Klärung, Ursachen, Lösung, Transfer könnt ihr euch schon mal merken, wenn ihr mal ein Konfliktgespräch führen müsst. Geht mal mit dieser Methodik ran und versucht euch dem Problem anzunähern. Ja, bei Ressourcenkonflikten, also es gibt nur eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, eine gewisse Anzahl von Geld, Budget, keine Ahnung was, da kann man natürlich auch verhandeln. Da fällt ja häufig das H-Wort-Modell, also sachbezogenes Verhandeln, bei dem es darum geht, Interessen und nicht nur seine Position in den Vordergrund zu stellen. Also nicht ich will das Budget, sondern ich brauche die Ressourcen, weil dann können andere vielleicht besser deinen Standpunkt verstehen und merken, ach ja, das ist ja gar nicht mein Thema, dann gebe ich dir auch was ab oder ich kann dir dann da entgegenkommen, weil mir ist der andere Punkt eigentlich viel wichtiger. Also das Harvard-Konzept, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, ist tatsächlich die große Schule der Verhandlung. Das kann natürlich bei Ressourcenkonflikten auch helfen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja, dann gibt es Situationen, in denen schafft man das vielleicht alleine auch als erfahrener Unternehmer nicht mehr und braucht professionelle Hilfe. Und da gibt es die sogenannte Mediation. Und das heißt, es gibt sogenannte Mediatoren, die da ausgebildet sind in solchen Dingen. Und ich durfte das mal hautnah erleben, außerhalb meines Unternehmens zwar, aber in einer wirklich verfahrenen Situation. Und ja, da war wirklich Druck auf dem Kessel und es ging wirklich rum, kommt das Projekt zustande oder nicht? Und ich kann mich noch daran erinnern, wir sind morgens, also die Gruppe, das Team, in das ich involviert war, wir sind morgens dahin gefahren und haben im Kopf schon irgendwie die Krisenkommunikation durchgespielt. Okay, was verkünden wir? Warum ist das jetzt hier nicht zustande gekommen? Ja, und nur 5-6 Stunden später gab es ein Gruppenfoto mit allen lachenden Teilnehmern drauf. Niemand hatte sein Gesicht verloren. Es gab ein Commitment und die vereinbarten Dinge wurden tatsächlich nachher so umgesetzt. Und was dieser Mediator, den wir damals dazugeholt haben, mit uns gemacht hat, der hat einfach Fragen gestellt, der hat Dinge umformuliert, der hat Sachen auf Flipcharts geschrieben, der war sehr, sehr leise dabei. Das war echt krass beeindruckend und seitdem halte ich eine gute Mediation für ein sehr wirksames Werkzeug, wenn man wirklich in so einer richtig festgefahrenen Situation ist. Das braucht man hoffentlich nicht so oft und ich hatte das, wie gesagt, jetzt erst ja einmal live erlebt, in einem zweiten Fall mal in Erwägung gezogen. Das hat sich dann dabei erledigt. Das ist also wirklich das, bevor man jetzt zum Anwalt rennt, ist das sicherlich das Geld wert, mal erstmal einen Mediator einzuschalten. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Ja, es gibt darüber hinaus natürlich noch andere Möglichkeiten. Supervision, also jemand, der euch bei strukturellen Konflikten über die Schulter guckt und versucht da die verschiedenen Verhandlungsmuster extrahieren. Kannst natürlich auch mit Rollenspielen und Perspektivwechselübungen helfen, andere wirklich zu verstehen. Also nach dem Stell, ist ein bisschen mehr Aufwand. Je nach Situation lassen sich vielleicht auch nicht mehr alle drauf ein. Also Möglichkeiten gibt's da. Aber wenn du das Kultmodell für ein Konfliktgespräch mitnimmst und im Hintergrund hast, vor dem Anwalt kann man vielleicht auch erst nochmal einen Mediator fragen oder mindestens einen externen Moderator, dann hast du schon ganz schön was gelernt heute. Ja, aber wir sind ja hier auch im Nachfolgeschmiede-Podcast, deshalb muss ich doch nochmal ein Wort auch zur Unternehmensnachfolgen verlieren. Hier ist natürlich das Konfliktpotenzial schon immens. Ein Generationenwechsel bedeutet zwei Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Vorstellungen, unterschiedlichen Werten, manchmal auch mit unterschiedlichen Egos, müssen sich einigen über Strategie, übers Tempo, über die nächsten Schritte. Das kann also zwischen Senior- und Junior-Generation schon knirschen, auch zwischen Übergeber und Übernehmer. Das ist also so schon eine Herausforderung, wenn vielleicht noch dazu kommt, okay, es geht vielleicht sogar auch noch um Geld, was ist denn das Unternehmen wert, dann kommt also auch noch da ein Interessenskonflikt dazu. Ja, und richtig Potenzial für Stress ist dann, wenn Familienmitglieder und Gesellschafter ins Spiel kommen. Wenn sich also Beziehungskonflikte, Interessenskonflikte und Ressourcenkonflikte auf eine Art vermischen, die selbst erfahrene Mediatoren ins Schwitzen bringen können. Und ich habe da Fälle erlebt, glücklicherweise nicht am eigenen Leib, in denen Familienstreit und Gesellschafterstreit Hand in Hand gegangen sind. Und das Ergebnis jahrelange Blockaden, jahrelange Rechtsstreitigkeiten, verlorenes Vertrauen und am Ende haben da wirklich nur die Anwälte davon profitiert. Und deshalb mein dringender Appell, auch in Nachfolgesituationen, investiert in Prävention. Wenn ihr meint, ihr habt da ein Missverständnis, wenn ihr da Konfliktpotenzial seht, sprecht es frühzeitig an. Überlegt euch genau, wie ihr es ansprecht, dass der andere das gut aufnehmen kann und holt euch vielleicht auch vorher schon Unterstützung, einen Sparringspartner, mit dem ihr so ein Gespräch durchgehen könnt. Aber bitte macht das, bevor es eskaliert. Dafür steht einfach bei der Nachfolge häufig zu viel auf dem Spiel. Ja, jetzt habe ich irgendwie schon viel länger gequatscht, als ich eigentlich wollte. Ich hatte gedacht, ich mache jetzt hier kurz und knackig mal eine Folge zu Konflikten und ja, ist doch eine ganze Menge zusammengekommen. Deshalb fasse ich das noch mal kurz zusammen. Also, Konflikte sind normal. Die entstehen überall dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Werten und Wahrnehmungen zusammenarbeiten. Und das ist ja kein Riesenthema, das ist einfach normal für uns Menschen. Und du hast ja auch gehört, ein Konflikt hat häufig auch mit Wahrnehmung zu tun. Und entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Es gibt diese verschiedenen Arten von Konflikten, Ressourcen, Interessen, Beziehungs- und Aufgabenkonflikte. Und je nachdem, welche Art von Konflikt vorliegt, braucht es halt eben einen passenden Ansatz, das zu bewältigen. Immer besser ist natürlich Prävention, also heißt eine gute Kommunikation, regelmäßige Gespräche, klare Rollen und Prozesse und das Thema auch in der Personalauswahl mitnehmen. Also hat die Führungskraft, die wir da jetzt einstellen, die richtigen Werte? Passt die zu uns und unserem Team? Ich weiß, das ist doof, wenn da jemand kommt mit dem geilen Lebenslauf vom Wettbewerber, den stellen wir sofort ein. Atme einmal durch, überleg nochmal, ob die Kultur bei deinem Wettbewerber zu der Kultur in deinem Unternehmen passt. Sonst kann das schief gehen. Ja, du merkst, das ist auch Aufwand, ja, aber es ist deutlich weniger Aufwand, als wenn ein Konflikt eskaliert, der Mitarbeiter kostet, bei dem ihr Kunden verliert, der Energie frisst, auch deine Energie und vor allem Vertrauen zerstört. Und ja, wenn du doch mal eine Situation hast, wo du auf einen Konflikt reagieren musst, diese Kultmethode, die ich dir vorgestellt habe, hilft bei strukturierten Gesprächen. Wenn es um Interessenskonflikte und das Thema Verhandeln geht, dann kannst du auch dir das Harvard-Konzept nochmal angucken, das Harvard-Modell. Und es ist keine Schande, wenn man nicht mehr weiter weiß, sich einen guten Mediator mal zu leisten. Und wenn der nur einen halben Tag mit dir die Dinge durchgeht und nicht mit euch allen, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist kluges Herangehen. Wenn du irgendwas Besonderes lernen willst, holst du dir ja vielleicht auch einen Trainer. Wenn du eine Sprache lernen willst, dann hast du mindestens eine App dazu auf dem Handy, aber vielleicht gehst du auch noch irgendwo in eine Sprachschule. Wenn du irgendeine Turnübung oder was weiß ich was lernen willst, wenn du dich auf einen krassen Wettkampf vorbereitest, was weiß ich was, dann holst du dir einen Trainer. Und genau das kann natürlich auch ein Mediator sein. Also wenn du sagst, ich brauche jemanden, mit dem ich das Gespräch einmal durchspiele, bevor ich es führe, das kann auch dir sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein geben. Ja, meinen persönlichen Ausblick möchte ich auch noch loswerden, denn ich glaube, das Thema Konfliktmanagement wird in den nächsten Jahren noch wichtiger, als es heute schon ist. Die Arbeitswelt ändert sich ja rasant. Es treffen, wie gesagt, Generationen aufeinander, neue Werte kommen in die Büros und Werkstätten, neue Arbeitszeitmodelle werden gefordert und ja, von draußen tut die Politik alles, damit wir keine ruhigen Arbeitsbedingungen haben. Die Welt da draußen wird sicherlich auch nicht einfacher und da ist es, finde ich, für uns auch eine Riesenchance als Arbeitgeber. Wenn wir es schaffen, dass wir im Betrieb Ruhe haben, dann vermittelt das unseren Mitarbeitern ganz viel Sicherheit. Und das heißt, wer als Unternehmer es nicht lernt, mit Konflikten konstruktiv umzugehen, der wird es schwer haben, gute Leute zu gewinnen und gute Leute zu halten. Und am Ende des Tages brauchen wir doch alle ein starkes Team, mit dem wir die Welt aufmischen können. Und da gehört dieses Konfliktkompetenzthema mit dazu. So, insbesondere Nachfolgesituation, unterschätzt das bitte nicht. Es gibt so viele Beispiele, wo Familien nicht mehr miteinander reden, wo der Unternehmenswert nachher von Gutachtern vor Gericht geklärt wird. Das ist eine konfliktreiche Phase, die ein Unternehmen da durchläuft, aber es kann auch richtig gut sein, wenn man es richtig angeht. Deshalb mache ich ja diesen Nachfolgeschmiede-Podcast. Ich möchte euch ja auch Spaß oder Freude auf Nachfolge machen. Es kann auch richtig gut werden, aber seid euch einfach bewusst, der Generationenwechsel hat Konfliktpotenzial. Auch da mit Sinn und Verstand rangehen, dann klappt das schon. Ja. Ich hoffe, diese Episode hat euch ein paar nützliche Impulse gegeben. Also Konflikte sind keine Katastrophen, sie sind nur eine Einladung an euch, euch zu verändern und damit besser zu werden. Und ja, wenn ihr konkrete Themen habt oder vielleicht sogar ein konkretes Problem, wo ihr nicht weiterkommt, sprecht mich gerne an. Ich bin kein Mediator, ich bin kein Therapeut, aber ich bin jemand, der selber viele dieser Situationen erlebt hat und der euch zumindest kompetent beraten kann, was ist der nächste Schritt für euch, welcher ist der richtige. Ihr findet mich über die Webseite nachfolgeschmiede.de. Da könnt ihr euch auch ein kostenloses Erstgespräch buchen oder bei LinkedIn oder ihr gebt meinen Namen in die Suchmaschine eurer Wahl ein. Die finden mich auch in der Regel. Und wenn euch diese Episode geholfen hat, dann teilt sie mit jemandem, der sie gerade braucht. Ich bin überzeugt, Wissen über Konflikte ist Führungswissen und Führungswissen gehört geteilt. Und ja, jetzt sage ich, macht's gut, bis zur nächsten Folge, bleibt neugierig und drängt dran. Eine gute Nachfolge beginnt mit guten Gesprächen.